Rethinking Photography.
Fotografie neu denken, der Podcast.
Ja, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Fotografie neu denken. Mein Name ist Andy Scholz.
Rethinking Photography.
Ja, heute in der letzten Episode der 9. Staffel, tatsächlich 9 Staffeln, Wahnsinn, geht es um die Österreicherin Frauke Kreutler. Sie erzählt darüber, was sie als Frau in der Ausbildung zur Fotografin erlebt hat und was dann dazu führte, dass sie der Fotografie komplett den Rücken kehrte. Sie berichtet dann weiter darüber, wie sie dann doch wieder den Weg zur Fotografie zurück oder wiederentdeckte und wie sie zum Wien Museum gekommen ist. Und dann geht es auch um die Publikation über die österreichische Fotografin Elfriede Melchior, die 2024 die Goldmedaille in Kategorie 2 Bildband Fotografische Ausstellung beim Deutschen Fotobuchpreis bekommen hat. Und daran war Frauke Kreutler maßgeblich beteiligt. Und darüber hinaus haben wir sie dieses Jahr 2025 als Vertreterin der österreichischen Fotografie-Szene in die Jury vom Deutschen Fotobuchpreis eingeladen, um im November in Regensburg die Fotobücher auszuzeichnen. Ja, herzlich willkommen, Frauke Kreutler, und viele Grüße nach Wien.
Danke für die Einladung und liebe Grüße zurück aus dem heißen Wien.
Ja, vielen Dank. Und meine erste Frage direkt: Wie sind Sie denn zur Fotografie gekommen?
Das ist tatsächlich schon lange, lange her. Nach meiner Matura, also dem Abitur, wollte ich nicht studierend beginnen, sonst habe ich mir überlegt, endlich möchte ich gerne mit der Arbeit anfangen, ich will mein eigenes Geld verdienen und so weiter, was könnte ich machen? Ich war in einem bildnerischen Gymnasium, das heißt also Kunst und bildende Künste waren immer ein großes Thema in meinem Leben. Also habe ich mir gedacht, okay, mach eine Lehre zur Fotografin. Also alles noch, muss ich dazu sagen, in schwer analogen Zeiten. Und tatsächlich habe ich dann bei einer Porträtfotografin bin ich in die Lehre gegangen und nach 2 Jahren hatte ich dann noch die Möglichkeit in Italien, in Friaul, in Spilimbergo, bei einem wirklich, wirklich ganz, ganz tollen Fotokurs auf der Universität dort mitzumachen. Das war das erste Jahr, das die dort geplant haben mit ganz tollen Fotografen und Fotografinnen. Wir sind herumgerannt, haben alles fotografiert, was uns unter die Finger kommen ist. Es war eine wahnsinnig schöne, tolle Zeit und eigentlich muss ich sagen, im Gegensatz zur Lehre, viel spannender. Ich habe sehr viel gelernt und wie auch immer nach der Zeit bin ich zurückgegangen nach Österreich und habe dann in Kärnten, wo ich her bin, den Lehrabschluss gemacht, die Gesellenprüfung und dann frohen Mutes habe ich mich in die Arbeit geschmissen und mich bei einem sehr bekannten Werbefotografen als Fotoassistentin gemeldet. Und das ist ja zeitlang ganz gut gegangen, aber letztendlich muss ich sagen, ich war eine junge Frau und diese ganze Werbebranche irgendwie in der Zeit, also ich rede da jetzt 80er, 90er Jahre, also Ende 80er Jahre, Anfang 90er Jahre, war recht sexistisch, muss ich sagen. Also ich habe mir da nicht so leicht getan in dem ganzen Umfeld und bin dann nach 2 Jahren, habe ich mir überlegt, das ist es eigentlich nicht, was ich will. Also ich muss sagen, meine Karriere als Fotografin war damit beendet. Und dann habe ich mir gedacht, schauen wir mal, was ich machen könnte und bin nachher nach Wien in die Stadt gezogen, was mir einfach wirklich total getaugt hat und habe eigentlich dort dann zu studieren begonnen, nämlich Kunstgeschichte. Und das war genau das, was mein Ding war. Also ich habe das wirklich, wirklich genossen, das Kunstgeschichtestudium, wobei ich sagen muss, dass ich zur Fotografie nichts dazu gemacht habe. Also ich war so auf Kriegsfuß mit der Fotografie, weil ich eigentlich sehr viel Negativerfahrungen in dem beruflichen Bereich gemacht habe, dass ich mich nur der bildenden Kunst der Niederländer gewidmet habe und ganz, ganz stark in diesen ganzen feministischen Diskurs eingetaucht bin. Und wunderbar, hat alles gepasst und als ich fertig geworden bin, habe ich dann eben den Abschluss gemacht und habe dann eine Stelle bekommen in der Albertina, in der Fotosammlung unter der Monika Faber und ihrem ganz tollen Team damals. Das war relativ neu noch, die Fotosammlung damals. Und ich war beim Digitalisierungsprojekt angestellt. Das heißt, ich habe tausende Fotografien in der Hand gehalten und habe die digitalisiert, aber auch inventarisiert. Das heißt, ich bin so wirklich in diese wunderbare Sammlung eingetaucht, nämlich auch, also haptisch. Ich habe diese Originale in der Hand gehalten, weiß nicht, vom Talbot, der Pencil of Nature zum Beispiel und so Dinge, ja. Und dann ist es wieder kommen auf einmal und dann ist wieder diese Zeit aus Italien, diese schöne, diese Erinnerungen an die Geschichte und an die Fotografie und dann ist wieder irgendwie so diese, ja, dann war irgendwie die Zeit wieder reif und das Interesse wieder total geweckt und auch die, also, ja, die Begeisterung dafür wieder geweckt, mich mit Fotografie zu beschäftigen. Ja, also auf Umwegen, einmal hin, einmal zurück und wieder retour sozusagen.
Sehr gut. Und dann schlussendlich am Wien-Museum gelandet.
Ja, also ich habe dann, ich weiß gar nicht wie lange, ehrlich gesagt, 1,5 oder 2 Jahre in der Albertina gearbeitet und bin dann, man muss schon sagen, in dem Bereich, ich weiß jetzt, in Deutschland wird es jetzt anders sein, ist es relativ schwierig, Fuß zu fassen. Kunstgeschichte studieren viele, alle wollen irgendwie in Museen arbeiten, wenn möglich als Kuratorinnen oder wie auch immer. Ich bin dann tatsächlich über das Arbeitsmarktservice ins Wien-Museum gekommen und habe dann Glück gehabt, im Department Topografie und Stadtentwicklung zu arbeiten. Und dort gibt es wirklich eine außerordentlich umfangreiche Fotosammlung, die ich dann mit der Kollegin peu à peu gemeinsam angefangen habe, auch wirklich dahingehend zu bearbeiten, dass sie mehr ist als reine Dokumentation für Stadtentwicklungen und Stadtveränderungen, sondern eben ein eigenständiges, spannendes Medium mit viel Geschichte, Mediengeschichte und so weiter ist. Das heißt, ich habe dann angefangen, diese Fotosammlung aufzuarbeiten, auch ähnlich wie in der Albertina und auch inhaltlich, und bin dann über meine Arbeit, habe ich dann immer wieder an Projekten mitgearbeitet, an Ausstellungen wissenschaftlich mitgearbeitet, und irgendwann ist mir dann noch angeboten worden, das war 2007 dann, ob ich nicht auch in Krems auf der Uni einen Lehrgang machen möchte zum digitalen Sammlungsmanagement, habe ich auch gemacht. Und danach bin ich angestellt worden, weil das war dann der beste Zeitpunkt. Und zwar bin ich zum einen im digitalen Sammlungsmanagement, also heute bin ich Leiterin des digitalen Sammlungsmanagements im Wien-Museum, habe das Ganze da aufgebaut, und zum anderen war ich aber immer auch wissenschaftliche Mitarbeiterin, kuratorische Mitarbeiterin und jetzt auch Fotokuratorin im Wien-Museum. Auch da wieder 2 verschiedene Zugänge, und beide finde ich total spannend und beide sind auch wechselseitig total interessant.
Ja, gehen wir da mal rein in die Arbeit sozusagen. Was heißt denn eigentlich dann digitales Sammlungsmanagement?
Das Wien-Museum, wir sind ja also kein reines Kunstmuseum, sondern ein historisches Museum, ein Stadtmuseum. Und wir haben eine riesige Sammlung, eine sehr, sehr heterogene Sammlung. Also sprich, wir haben von Fahrzeugen, Kutschen bis hin zu Münzen, über Gemälde, Skulpturen, aber eben auch eine wunderbare Kunstsammlung und eben eine wirklich umfangreiche, oder sagen wir eigentlich mehrere umfangreiche Fotosammlungen. Also wir haben ungefähr 1,3 Millionen Objekte im Museum verwahrt, in unserem Depot oder in den Depots. Und die sind immer früher vor allen Dingen in unendlichen Karteikästen und Inventarbüchern und so weiter geführt worden. Und letztendlich geht es darum, diese ganze Sammlung digital aufzuarbeiten. Sprich, in ein Sammlungsmanagement-Datenbank einzupflegen und eben Regelwerke zu erstellen, Workflows über die Datenbank zu organisieren, den ganzen Leihverkehr und so weiter und so fort zum einen, und zum anderen aber auch die Digitalisierung der Objekte peu à peu, sprich eigentlich Reproduktionen oder auch Objektfotografien, die dann eingespielt werden, dem ganzen Rechtemanagement, also dieser ganze Bereich, den habe ich eben 2007 übernommen und habe das auch im Wien-Museum aufgebaut. Und mittlerweile, ich kann mich noch erinnern, Es ist immer alle Veränderungen natürlich in so einem großen Haus. Das sind immer schwierige, also ist immer schwer durchzusetzen, weil alle Kolleginnen natürlich gewohnt sind, in den Karteibüchern nachzuschauen oder immer alles handschriftlich zu machen. Jetzt kommt da wer daher und sagt nichts, das muss alles digital gemacht werden. Es hat ein großes Inventurprojekt gegeben. Mittlerweile sind wir auch eine Abteilung mit mehreren Leuten, die die Sammlung peu à peu einpflegen. Und ja, letztendlich arbeiten wir jetzt ausschließlich digital.
Sehr gut. Kann man das irgendwie sagen oder können Sie das sagen? Von wann ist das älteste Foto und von wann das neueste?
Also das älteste Foto ist von 1839, ja. Eine Daguerreotypie vom Stephansdom. Also ganz toll. Und das nächste ist dann schon, also die nächsten sind dann auch schon 1841 Salzpapiere von der Karlskirche, rausfotografiert vom Technischen Museum, wo die ersten Versuche zur Fotografie in Wien auch durchgeführt worden sind. Und die haben wir in unserer Sammlung. Also wir haben ganz, ganz viele frühe Fotografien und also das Neueste von 2025. Ja. Wisst jetzt nicht ganz genau welches, aber wir sind natürlich immer dabei auch, ich meine, wir kaufen mittlerweile auch digitale Fotografien an. Ja. Zum Teil als Auftragswerke, aber eben auch zum Teil auch wirklich als Kunstwerke oder ganz unterschiedlicher Natur, wobei ich sagen muss, dass natürlich als Museum das schon noch einmal eine spezielle Herausforderung ist, auch wirklich digitale Kunst zu sammeln. Also angefangen von der ganzen Langzeitarchivierung bis hin zu, ja, wie speichert man das Ganze, wie können wir das Ganze wiederherstellen, weil wie wir wissen, sind ja digitale Werke der 80er Jahre heute ja nicht so leicht zugänglich. Insofern haben wir da jetzt auch eine eigene Kollegin, eine externe, sagen wir so einmal, digitale Restauratorin, die sich mit dem ausschließlich bei uns beschäftigt. Aber eben, wir haben wirklich, und da ist wirklich die Begeisterung groß bei mir, wir haben zum Beispiel von 1858, 59 die gesamte Dokumentation, der Abriss der Basteien, der Wiener Stadtmauer. Ja. Es ist alles dokumentiert worden und es sind so 40 mal 60 große Salzpapiere. Also es ist wirklich in einer Qualität, wirklich als hätten sie, als wären sie gestern fotografiert worden. Ja. Also ich bin wirklich eine der Glücklichen, die mit Archiven arbeiten kann, mit Fotosammlungen, also direkt reingehen kann und schauen kann, ja, was haben wir da? Man muss sagen, jetzt in Österreich ist ja, sagen wir so, in den 1970er Jahren beginnt das, dass ja die Fotografie als eigenständiges Medium, auch als künstlerisches Medium einmal wahrgenommen wird, die ersten Fotogalerien entstehen und so weiter. Bei uns im Museum beginnt das Ganze sehr zögerlich in den 80er Jahren. Überhaupt die Fotogeschichte Österreichs ist ja ganz stark in den 80er Jahren aufgearbeitet worden, aber bei uns im Wien-Museum, ich habe einmal recherchiert dazu, was mich interessiert hat, war überhaupt, glaube ich, die erste reine Fotoausstellung, die sich wirklich nur mit also der Fotografie an sich, was dargestellt ist, der Fotograf war Thema, Ende der 80er war, ja. Und bis dahin sind diese ganz vielen tollen Fotografien hauptsächlich als Dokumentation gesammelt worden, zu dokumentarischen, also für Dokumentationszwecke. Das heißt, es ist immer drum gegangen, wie hat sich die Stadt verändert zum einen, oder Porträts von berühmten Personen haben wir natürlich. Wir haben eine riesengroße Porträtsammlung an Fotografien auch, ja, also vor allen Dingen Schauspielerinnen, Burgtheater, Wien ist eine große Theaterstadt nach wie vor. Wir haben alle möglichen Fotos von den Theaterstars des 19. Jahrhunderts zum Beispiel. Wir haben aber auch Alltagsleben, ja. Also das ist dann nicht unter, das ist dann unter Wiener Typen abgespeichert worden, ja. Also wunderbare Aufnahmen von Emil Meyer zum Beispiel, der 1911 mit der Kamera durch Wien gegangen ist und die Menschen aufgenommen hat. Aber immer in der Idee, sie als Typen zu erfassen. Also das Ganze ist immer so als Dokumentation für die Geschichte Wiens betrachtet worden. Und es war immer immer total unwichtig, wer das überhaupt fotografiert hat. Ja. Manchmal ist es mit eingetragen worden, zumeist schon, aber das ist dann tatsächlich eine Arbeit, die dann eigentlich dann ab den, würde ich sagen, bei uns ganz, ganz massiv oder ganz intensiv dann ab den 2000er Jahren begonnen hat, also 90er Jahre schon, und dann ab den 2000er Jahre ist auch wirklich das Archiv peu à peu richtig auf, also die Fotosammlung, nicht das Archiv, muss ich sagen, die Fotosammlungen dahingehend aufgearbeitet worden auch. Wer hat das fotografiert? Was waren die Produktionsbedingungen? Warum ist es fotografiert worden? Und so weiter und so fort. Was auch natürlich damit einhergegangen ist, ist, dass natürlich die Fotografien auch ähnlich, ganz egal, also mittlerweile haben wir die Policy, egal ob es jetzt eine Fotografie ist oder eine Klimtzeichnung, sie müssen alle einen gleichen Standard haben, was jetzt die Verwahrung aufbelangt. Das heißt, diese ganzen Salzpapiere, das war meine Arbeit zum Beispiel, habe ich alle aus der Sammlungen rausgezogen, um sie auch dementsprechend zu lagern, damit sie dann für künftige Generationen erhalten bleiben. Ja.
Jetzt haben Sie einen interessanten Lebenslauf gewissermaßen, weil Sie ja erst eine Ausbildung zur Fotografin gemacht haben und dann studiert haben, sich dann von der Fotografie abgewendet haben und dann doch wieder zur Fotografie zurückgekommen sind, wenn man so will. Haben Sie denn mal den Gedanken gehabt eigentlich, dass das total sinnvoll gewesen ist, erst die Ausbildung zu machen?
Ja, total, total. Also absolut, na voll. Also ich meine, nach wie vor muss man ja sagen, dass wir sehr, sehr viel mit Fotografien zu tun haben, die natürlich Vintage, also mit Vintage-Prints zu tun haben, sprich auch wirklich analoger Fotografie, und also da merke ich extrem den Zugang, den ich habe, weil man natürlich gerade wenn es um einen guten Abzug, wenn es um einen Abzug geht, da kann ich sehr wohl entscheiden, ist das ein guter Abzug, wie ist da gearbeitet worden und so weiter, oder auch wenn es darum geht, Ausschnitte zu machen, Vergrößerungen, Grobkörnigkeit, was weiß ich, Brennweite, aber auch die Arbeit, die dahinter ist, ja, also das kann ich sehr wohl sehen. Und also wenn ich gerade noch einmal zum Beispiel auf die Fotografin Elfriede Melcher zurückgehen kann, wo wir diesen wunderbaren Fotobuchpreis gekriegt haben, die hat so exzellente Abzüge gemacht, ja, und die hat so fein mit Licht und Schatten und mit Grautönen und mit Kontrasten arbeiten können. Also ich habe das Gefühl, das schätze ich besonders her, weil er weiß, was das eigentlich bedeutet und wie viel Arbeit das ist, wirklich zu schauen, dass man den Moment erwischt, wo das Licht einfach zum Beispiel am besten ist oder so. Ja. Oder von mir aus auch, wenn Studiofotografie ist, ja, Lichtsetzung mit Blitzanlagen, mit Kameras und so weiter. Also das hat mir schon sehr viel gebracht und eben vor allen Dingen auch der ganze Prozess der Entwicklung und Entstehung eines Fotos, doch, das war super. Also nach wie vor kann ich davon noch profitieren, auch wenn tatsächlich die Zeit sehr kurz war. 5 Jahre, glaube ich, oder so, ja.
Ja, trotzdem, trotz der Kürze der Zeit, wenn man so will, mussten Sie ja durch alles durchgehen, quasi in der Ausbildung.
Ja, schon, alles. Also wie gesagt, gelernt habe ich bei einer Porträtfotografin, ich würde mal sagen, einer sehr konventionellen Porträtfotografin, wo ich natürlich als Lehrling vor allen Dingen in der Dunkelkammer gestanden bin und jahrelang nur Fotos entwickelt habe und weich gezeichnet und Retusche, auch so ein Thema, ja. Also wie sehr ist in ein Bild eingegriffen worden, ja, wie sehr sind die... Was ist einem negativ gearbeitet worden? Also das ist ja nach wie vor, also gerade zum Beispiel, da habe ich auch das Gefühl, da gibt es ein Umdenken, das ist erst spät stattgefunden auch, also die Wertigkeit von Negativen. Ja, es ist immer so, der Vintage-Print ist immer so hochgehalten worden, das war das Hochpreisige, oder ist es ja nach wie vor noch am Fotomarkt, würde ich sagen, aber ich finde der Negative wahnsinnig spannend, weil da sieht man, wie wer arbeitet, wie wer eingreift ins sozusagen ganz ursprüngliche Foto, wie die Ausschnitte sind und so weiter. Ja. Das habe ich natürlich alles gelernt, noch mit Pinsel haben wir noch die Augenringe wegretuschiert in der Farbfotografie, genauso wie in der Schwarz-Weiß-Fotografie. Was habe ich mit Düll in der Dunkelkammer herumgewackelt, damit die Person besonders weich ist. Also von dem her habe ich einiges mitgekriegt und die Lichtsetzung natürlich in Porträts, was ich Hochzeiten fotografiert habe, na bitte. Aber dann eben, was schon spannend war in der Werbefotografie, muss ich schon sagen, diese Exaktheit und diese Lichtführung in der Werbefotografie. Wir haben ja ganze für ein Foto oft einen ganzen Tag gebraucht, für Foodfotografie oder sonst was. Und da die Lichtpositionierung, dass wir oft Blitze mit dem dreimal da, fünfmal dann da und dort. Also das war ja eine wahnsinnige sozusagen Herausforderung, bis dann so ein Foto auch wirklich so geworden ist, wie man es haben wollte. Also ich glaube auch, dass ich durch mein Wissen, wie ein Foto entsteht, unter anderem auch weiß, wie viel Arbeit dahinter ist und was da auch für Skills teilweise notwendig sind, um dorthin zu kommen. Ja,
Glauben Sie denn, dass das irgendwann verschwinden wird oder dass das schon dabei ist zu verschwinden? Also wissen Studierende zum Beispiel noch über all diese Details, die da in den Vintage Prints vorhanden sind?
Ich meine, es kommen regelmäßig Studierende zu mir ins Haus oder ich mache auch teilweise Führungen durch die Fotosammlung. Und ich habe das Gefühl, das Interesse ist nach wie vor enorm. Und also es ist unterschiedlich. Manchmal, also es gibt ja auch wirklich so Tendenzen momentan gerade wieder, dass alte Techniken hervorgekramt werden, mit denen gearbeitet wird. Ja, Cyanotypien also alte Techniken werden immer wieder neu bewertet, neu verwendet. Ich glaube nicht, dass das weggeht, weil ich glaube einfach, da haltet auch schon von selbst wahrscheinlich der Kunstmarkt dagegen, ja. Weil einfach das Vintage-Print ist einfach immer nach wie vor noch das teuerste, das gehypteste, das Medium, mit dem eigentlich meiner Meinung nach jetzt auch wirklich am liebsten gehandelt wird. Das kann man ausstellen, das hat die Aura der Originalität noch in sich, der Fotograf, die Fotografin hat selbst noch Hand angelegt, wenn es ja auch nicht immer so ist, ja, aber hat die Idee dahinter gehabt. Ich glaube nicht, dass das verschwindet und ich merke es dann ganz simpel an meiner Nichte, ja, und der habe ich meine Kamera geschenkt, dann irgendwann mein Nikon, mit der ich gearbeitet habe als junge Frau, und die fotografiert ganz viel damit, ja, also es ist schon auch dieser Retro-Style total beliebt, auch mit Polaroid wird wieder gearbeitet und es gibt die Firmen, die das wieder aufsetzen, also ich glaube, das wird immer wieder kommen, weil es einfach auch so ein schönes Medium ist und ich glaube, auch die Dunkelkammerarbeit, ich meine, das wird immer weniger, aber andererseits sind die Leute dann auch so begeistert, wenn sie darüber erzählen, wie sie sehen, dass das Bild entsteht. Ja, also ich glaube, sicher eher mehr im Kunstkontext, aber ich glaube schon, dass das immer wieder Thema sein wird. Und wie gesagt, also das Wissen darum, glaube ich, wird so schnell nicht verloren gehen, weil es ja auch tatsächlich monetäre Belange dabei auch geht. Ist es ein Vintage-Print oder von wann ist es? Kennt man sich mit Techniken aus? Inwieweit kann man das bestimmen und so weiter und so fort?
Ja, kommen wir jetzt mal zu den Publikationen. Wie viele Publikationen machen Sie eigentlich im Wien-Museum im Jahr?
Also bei uns wären eigentlich, kann ich sagen, fast zu jeder Ausstellung eine Publikation produziert. Ja, meist in Deutsch und Englisch mittlerweile, je nachdem für was für ein Markt, also natürlich was das Zielpublikum ist und so weiter, ist natürlich oft einmal bei Wien-Themen dann sehr spezifisch, ja. Aber im Großen und Ganzen publizieren wir permanent als Museum unsere Ausstellungen und weil wir ja auch sehr, sehr oft Ausstellungen machen mit Beständen aus unserer eigenen Sammlung, die dann über die Ausstellung wieder ein bisschen neu betrachtet, bewertet und beforscht wird. Und eigentlich sind so auch historische Ausstellungen, aber natürlich jede Ausstellung im Prinzip ist ja natürlich immer viel Recherchearbeit. Es wird wirklich viel über die Sammlung recherchiert, neu bewertet und wie gesagt, ja, es ist eigentlich immer Publikation dabei, was wirklich super ist, muss ich sagen. Ist zwar eine große Herausforderung, Ausstellungen und Publikation parallel immer zu machen, aber wir haben mittlerweile auch eine eigene Abteilung Publikationen, die sich wirklich darum kümmert, Und wir als Kuratorinnen dürfen dann einfach uns nur den ganzen inhaltlichen und konzeptionellen hingeben. Alles Praktische, also was ja wirklich ein Riesenthema ist mittlerweile, Urheberrecht und Verwertungsrecht, das ist ja wirklich ein eigenes Studium wert. Das wird uns Gott sei Dank freundlicherweise im Haus abgenommen. Und auch sozusagen die Besprechung, welchen Verlag nimmt man, warum und wieso. Also das wird bei uns mittlerweile ist das sehr professionalisiert worden auch, ja.
Ja, dann kommen wir noch mal rein in so eine Publikation, zum Beispiel die, die letztes Jahr die Goldmedaille in Kategorie 2 erhalten hat, nämlich die von Elfriede Melchior. Wie kommt denn so eine Publikation zustande? Wie geht das vonstatten quasi?
Ich meine, Elfriede Melchior ist eher ein gutes Beispiel, weil das war besonders ein besonders kompliziertes oder ja, Beispiel, weil die Elfriede Melchior wäre eben 100 Jahre alt geworden. Und wir haben uns eben überlegt, wir haben selbst einen sehr schönen Vorlass von der Fotografin bekommen. Also wirklich so, ich weiß nicht, 2.000 bis 3.000 Fotos hat sie uns noch zu Lebzeiten auch geschenkt. Also 100 Jahre, von wegen, sie ist eben 1924 geboren und für 2024 war diese Ausstellung geplant. Und dann haben wir so wunderbar, 100 Jahre ist einmal ein gutes, zumindest ein gutes Datum, dass wir sie feiern können und auch sie bekannter machen wollen, weil das muss ich schon sagen, die Elfriede Melchior ist echt meiner Meinung nach eine der absoluten Ausnahmefotografinnen in ihrer Zeit, also ganz tolle Fotografien. Wie gesagt, wir haben eine große Sammlung, wunderbar, aber die Hauptsammlung oder den größten Vorlass hat die Niederösterreichischen Landesmuseen bekommen. Das haben wir gewusst. Dann schreibe ich natürlich hin und sage, liebe Kolleginnen, wir planen 2024 eine Ausstellung zu Elfriede Melchior, Personale. Und wäre es möglich, wenn es denn soweit ist, dass wir dann uns Fotografien entlehnen dürfen, ausleihen. Also üblicherweise ist wirklich das Minimum, dass man 6 Monate vor einer Ausstellungseröffnung die Fotos bestellt, sozusagen entlehnt. Das ist meistens ein Jahr vorher mindestens, dass man sich dann mal ankündigt, dass man da gern was hätte. Dann habe ich eine Weile nichts gehört und mich gewundert und dann kam zurück, wir wollen auch eine Ausstellung zu Elfriede Melchior machen, 100 Jahre. Und da sind wir drauf gekommen, dass auch noch das Salzburg-Museum eine 100-jährige, also auch zu diesem Anlass eine Ausstellung machen will. Naja, dann haben wir uns gedacht, wie tun wir jetzt? Und dann haben wir uns einfach zusammengetan und gesagt haben, okay, wir werden sie wirklich mit allen Pomp feiern und wir machen nicht eine Ausstellung, die dann vielleicht in alle Museen tingelt, sondern wir machen parallel 3 Ausstellungen, und dann werden wir sie wirklich innerhalb der deutschsprachigen Raums bekannt machen und machen eben gemeinsam eine Publikation. Und das war dann schon auch eine Herausforderung, muss ich sagen, wenn 3 Institutionen eine Publikation machen, ist gar nicht so einfach, weil man ja dann jede Institution will natürlich ihre Fotos drinnen sehen und so weiter und so fort, aber wir haben es dann eigentlich ganz gut hinkriegt und waren da wirklich, haben immer sehr klare Aufteilung gemacht und wirklich immer zu einem Drittel, wer kann entscheiden, wer mitschreibt, wie viele Fotos kommen rein und so weiter, das hat dann eigentlich ganz gut funktioniert. Ja. Und dann, wie gesagt, haben wir 3 Ausstellungen parallel gehabt. Die Pressearbeit ist gemeinsam gemacht worden. Und der Katalog eben, da haben wir dann auch einen Verlag gesucht, dass der im deutschsprachigen Raum, sprich nicht nur in Österreich, sondern eben auch in Deutschland, die Fotografin etwas bekannter wird. Und umso mehr haben wir uns natürlich über diesen Preis gefreut, weil dadurch dingelt ja das Buch dann auch noch an einige Städten in Deutschland weiter. Ja. Das war bei uns dann schon ein großes Thema sozusagen. Wie setzen wir es an? Wie legen wir die Publikation überhaupt an? Für was für ein Zielpublikum? Aber die Grundidee war auf jeden Fall, also sie im Deutschsprachigen, sprich also Österreich, ist sie ja auch nur bestimmten Leuten bekannt, muss man sagen, gewesen. Ja. Also Österreich, Deutschland und Schweiz. Ja, und die Schweiz. Und so gesehen ist dann auch das Buch aufgebaut worden, ja, also für so breites Publikum wie möglich die Fotografin bekannt zu machen, ja, also das war der Anspruch, jetzt einmal der grundlegende Anspruch an den Katalog, ja.
Jetzt haben wir sie ja dieses Jahr auch in die Jury zum Deutschen Fotobuchpreis eingeladen als Vertreterin der österreichischen Fotografie-Szene, wenn man so will. Da muss ich natürlich auch jetzt mal die Frage stellen an Sie, welche Bedeutung hat denn das Fotobuch für Sie?
Ja, natürlich eine große. Also zum einen historisch natürlich. Es ist einfach immer spannend, wie Bücher oder wie Fotografien ins Buch kommen sind, warum. Es war ja oft auch für viele Fotografinnen oftmals eine der wenigen Möglichkeiten, überhaupt ihre Fotos bekannt zu machen, ja, oder auch ein bisschen zu verbreiten. Und dementsprechend sind da diese Fotobücher wahnsinnig spannend aufgearbeitet. Und das finde ich ja auch bei Ihnen beim Fotobuchpreis, also auch so wichtig, diese unterschiedlichen Kategorien, ja, weil das ist einfach wirklich wirklich essentiell, um was für ein Buch es sich handelt. Ist es jetzt ein Buch, Coffee Table Book sozusagen, wo man einfach einmal schöne Blätter, also schöne Bilder anschaut, jetzt unabhängig von irgendeiner, also historischen Geschichte, schöne Landschaften. Es hat ja alles seine Berechtigung, ja, weil es sind einfach wirklich unterschiedliche Herangehensweise, unterschiedliche Produktionsweise und vor allen Dingen ganz unterschiedliche Ziele, die damit bezweckt werden. Deswegen muss ich echt sagen, das ist natürlich ganz eine super Entscheidung gewesen, diese Kategorien einzuführen. Ja? Was ja, kann ich mir vorstellen, auch nicht so einfach war, sich zu überlegen, welche Kategorien nehme. Natürlich ist es wichtig, auch für mich jetzt als Fotohistorikerin zu sehen, wie sind Fotos dann auch verwendet worden in Büchern, wie hat sie der Fotograf, die Fotografin sozusagen zusammengestellt, ja, wie sind, was für Texte sind dazukommen, alles Fragen, die total wichtig sind, jetzt von fotohistorischen her und also für mich persönlich sowieso, ich liebe nichts mehr, als dann irgendwo gemütlich auf der Couch zu sitzen und dann mal ein Buch durchzublättern und ich muss schon sagen, ich selbst, ich schaue immer zuerst einmal ins Inhaltsverzeichnis, schaue mal so, wer hat da geschrieben und so weiter, aber letztendlich muss ich schon sagen, blätter ich auch einmal komplett das Buch durch und schaue mir mal zuerst nur die Fotos an, ohne überhaupt viel zu lesen. Deswegen bin ich natürlich kritischer oder weniger kritisch, aber also ich finde, das Fotobuch an sich ist total wichtig, weil ich kann mir diese ganze Welt der Fotografie ins Heim holen, mir da hinsetzen und das genießen, ja. Und natürlich, wir machen selber oft sehr schwere Bücher und eigentlich, ich persönlich bin ja Freundin von eher kleineren Büchern, wo ich auch wirklich auf der Couch liegen kann und mir das so durchblättern kann, aber natürlich, ich schaue mir unendlich viele Bücher an, auch in der Arbeit, ja, also das lege ich dann am Tisch und dann interessiert mich natürlich vor allen Dingen, was wird dazu geschrieben und so weiter und so fort, aber ja, das Fotobuch ist für mich total wichtig, ganz klar, wobei ich sagen muss, wir selber relativ wenig Fotobücher in der Sammlung haben, also jetzt als Sammlungsobjekte, wir haben natürlich viele Kataloge und so in unserer hauseigene Bibliothek und gerade heute ist wieder ein Buch reinkommen, was ich mir bestellt habe von der Bibliothekarin wenn Ernst Haas, ein altes Buch aus den 60er Jahren, was ich unbedingt jetzt auch noch in der Bibliothek haben will, ja, also wir tun schon auch aktiv schauen, welche Bücher könnte man noch ankaufen und schauen, dass wir die auch zum Teil antiquarisch noch kriegen. Ja,
ja, sehr schön, sehr schön. Danke auch vor allen Dingen jetzt gerade für das Plädoyer, dass wir so viele Kategorien haben, denn es ist uns sehr wichtig, das war von Anfang an klar, dass wir eben viele Kategorien haben müssen, um eben diese Vielfältigkeit der fotografischen Möglichkeiten sichtbar zu machen. Und ich glaube, das ist uns gelungen und Sie haben es jetzt ja auch gerade beschrieben, dass das ganz gut funktioniert. Es ist aber immer wieder ein Kritikpunkt für viele Leute, dass es so viele Kategorien sind, aber wir halten daran fest. Jetzt kommen wir nochmal zu einem letzten Punkt und zwar, an welcher Ausstellung arbeiten Sie denn jetzt gerade? Was können Sie uns da jetzt schon vorstellen, was wir demnächst im Wien-Museum sehen werden?
Also momentan, habe ich eh schon gesagt, ich arbeite momentan an einer Ausstellung über eine feministische Künstlerin, über ein feministisches Künstlerinnenkollektiv aus der 1970er Jahre. Also auch alles sehr früh, auch wo, gerade was die Fotografie anbelangt, eine total spannende Zeit, da tut sich viel. In dem Fall geht es aber nicht nur um Fotografinnen, auch um, also es geht um bildende Künstlerinnen, wobei, also es geht um Intakt, heißt die Gruppe Internationale Aktionsgemeinschaft der Bildenden Künstlerinnen, die in Wien sich etabliert hat und die aber ganz natürlich, wo ganz viel Fotografie auch verhandelt wird, weil, das muss man auch sagen, gerade in der Kunst der 70er Jahre und in der feministischen Position spielt Fotografie und auch Video und Film eigentlich ganz eine zentrale Rolle. Ja. Das war das Ausdrucksmittel, mit dem sich Künstlerinnen eben auch identifizieren konnten, mit dem sie gearbeitet haben, weil die mussten ja auch teilweise ein neues Feld bespielen und 70er Jahr ist ja gerade verhandelt worden, ist Fotografie Kunst oder nicht und so weiter. Und die haben wirklich sehr viel neue, also gerade die neuen Medien waren für sie auch Möglichkeit, sich komplett neu zu positionieren und auch zu identifizieren. Und insofern wird Fotografie eine große Rolle spielen. Und es werden sicher ganz, ganz viele Fotografien von tollen Fotografinnen oder Künstlerinnen, wie zum Beispiel Margot Bilz, ist eine davon zu sehen sein, von der hat es auch schon einmal eine Personale gegeben und die hat wirklich ganz, ganz tolle, ganz eine tolle Fotosammlung auch dem Wien Museum als Vorlass gegeben. Also das ist mein nächstes Thema und die taucht gerade mitten in die 70er Jahre ein und das ist wirklich eine andere Zeit. Und ja, es macht einfach jetzt schon wieder so viel Spaß, da einzutauchen und zu schauen, was man daraus dann machen wird. Es wird ganz sicher auch eine Publikation dazu geben. Ja,
ja, wunderbar. Wann ist die Ausstellung geplant?
Auch das ist wieder ein Jubiläum. Ja, ja, also es ist 75, ist sie gegründet worden. Entschuldige, 77 ist sie gegründet worden. 75 haben sie sich begonnen zu formieren. 77 gegründet, deswegen natürlich auch 2027 das 50-jährige Jubiläum der Intakt, die es ja heute auch noch gibt. Ja. Also in 2 Jahren, ich habe noch gut Zeit, mich da einzuarbeiten.
Liebe Frau Kreutler, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute, wir sehen uns in Regensburg bei der Jury-Sitzung und bis bald. Dankeschön.
Ja, danke, es war sehr nett und anregendes Gespräch. Danke auch. Tschüss.
Rethinking Photography.
Ja, mehr Informationen zu Frauke Kreutler und zum Wien-Museum gibt es unter www.wienmuseum.at. Und bei Instagram ist das Wien-Museum auch unter @wienmuseum. Und wie gesagt und wie gewohnt sind natürlich all diese Informationen zum Anklicken in den sogenannten Shownotes bereitgestellt. Ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, teilt ihn mit euren Freunden und schreibt mir an podcast@fotografie-neudenken.de. Danke fürs Mitdenken, dabei sein und fürs Reinhören. Gesund bleiben da draußen. Ciao, ciao und bis bald.
Rethinking Photography.
Fotografie neu denken. Der Podcast. Thank you.